Keschrau, ich glaube, heute ist meine Lieblingssendung.
Heute ist die Lieblingssendung? Warum?
Ja, weil ich habe die alleine gemacht über das Nummernpad. Ich kann alle Tracks einfach abspielen, so wie ich das will. Ich bin nämlich alleine im Studio.
Das stimmt, das stimmt. Mein Glück liegt in deiner Hand, Patrick. Wir sind sehr weit voneinander entfernt, ein paar Zeitzonen.
Das stimmt.
Voneinander entfernt.
Man sieht nur ein Hotel.
Plus im Hintergrund
sieht man unseren. Deswegen ist auch man sprechen wir manchmal synchron. Das macht nichts, wird häufiger passieren heute. Im Hintergrund sieht man auch unseren Kollegen Sören Musial.
Genau, Sören Musial, mit dem bin ich hier gerade unterwegs. Er sitzt hinten auf dem Bett und recherchiert, würde ich sagen. So sehen Journalisten aus, wenn sie knallharte Recherche betreiben. Und wir sind gerade hier für einen neuen Podcast, an dem wir gerade arbeiten. Und mehr müssen wir gar nicht sagen, aber sind zwei Wochen unterwegs. Das heißt, diese Sendung und die nächste
werden wir
digital zugeschaltet sein. Ja, im asiatischen Raum, sagen wir einfach, oder?
Okay. Es geht heute nicht um den asiatischen Raum. Es geht um Friedrich Merz. Denn Friedrich Merz ist zurück in der Politik seit 4 Jahren, seit 2021. Und warum eigentlich?
Das ist auch die Stromberg-Musik.
Nein, das ist die Merz-Musik.
Das ist ein bisschen austauschbar manchmal.
Für heute ist es die Merz-Musik. Denn wir fragen uns, was dieser Friedrich Merz eigentlich glaubt. Wo der so herkommt. Was hat er eigentlich gemacht, bevor er zurück in die Politik kam? Das ganze Leben lang.
Ja, der ist irgendwie 2021 gefühlt aus dem Nichts irgendwie erschienen und war plötzlich da und hat gesagt, ich möchte jetzt Chef werden. Und für mich, weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war so, Moment mal, wer bist du eigentlich?
Wo kommst du denn eigentlich
her? Ich hatte den ganz vergessen. Ja, wo kommst du denn eigentlich her? Weil es, glaube ich, so 2009 oder so hat er sich aus der Bundespolitik verabschiedet und war dann ganz viele Jahre in der Privatwirtschaft unterwegs. Und dann ist er zurückgekommen, nachdem Merkel raus war und hat gesagt, ja, jetzt möchte ich gerne den Laden schmeißen. Sofort so einen Führungsanspruch gehabt. Und deswegen mal irgendwie mal zwischendurch mal fragen, wer ist dieser Typ eigentlich? Woran glaubt er eigentlich? Was will er eigentlich von uns? Würde sich vielleicht lohnen
und
für jemanden, der ein
Kanzler
werden möchte.
Wirklich, eigentlich die Reinkarnation von Bernd Stromberg, der berühmten Figur aus zumindest unserer Jugend, aus dem deutschen Fernsehen. Auch diese Frage werden wir vielleicht heute beantworten. Und ob er nicht wie Bernd Stromberg jemand ist, der zwar von einem Fettnäpfchen ins andere tölpelt, aber die man am Ende trotzdem lieb haben muss.
Ja, wie immer an dann investigativ unterwegs. Ich bin Keschrau Beros.
Ich bin Bernd Stromberg. Und das ist Neues.
Das ist genau der Gag, den Bernd Stromberg machen würde.
Neues.
Friedrich Merz also, Keschrau Beros. Wo kommt er her? Wo geht er hin?
Na, wo er herkommt, wissen wir, glaube ich, alle, weil er sagt das auch sehr häufig, sehr oft, nämlich aus dem Sauerland. Und wir haben da gerade einen kleinen Werbespot ausgegraben aus dem Jahre 1994. Lass uns den mal gleich anschauen.
In Bonn sagen die Leute, im Sauerland gibt es nur Jäger und Förster.
Hallo, Friedrich.
Ich danke, Herr Merz. Hallo.
In Bonn sagen die Leute immer, im Sauerland sei die Zeit stehen geblieben.
Man sieht so Leute, die Holz hacken.
In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich. Und mach das Licht aus.
Das Sauerland wird CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie am 16. Oktober.
Das ist einfach so fucking gut. Das ist so gut.
Stark.
Das ist der Wahlwerbespot von Friedrich Merz. 1994 will er in den Bundestag.
Iconic,
und das ist ein sauguter Werbespot. Also unironisch, finde ich wirklich sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut, sehr witzig, selbstironisch. Und Friedrich Merz, glaube ich, so auf dem Höhepunkt seiner Schauspielerkarriere.
Absolut.
Zu dem Zeitpunkt.
Ja, er könnte auch den Bergdoktor sein. Ab dann ging es
eigentlich noch bergab. Der hätte auch der Bergdoktor sein können, ja. Das stimmt. Wo liegt eigentlich das Sauerland? Nämlich in Nordrhein-Westfalen. Das haben wir uns nämlich auch gefragt, wo liegt das eigentlich? Nordrhein-Westfalen. Merz ist 1955 geboren in Brilon. Wie würdest du den Nord aussprechen, Patrick?
Brilon habe ich von Vera gefragt, die uns hier bei dieser Folge unterstützt hat und auch da war und uns ein paar Fotos hinterlassen hat. Hier im Skript, wunderschöne Fachwerkhäuser. Könnte aber auch für die Nicht-Wessis, könnte auch Mühlhausen sein, ganz ehrlich, in Thüringen. So besonders ist das Sauerland dann auch wieder nicht, sage ich mal als Ossi. Aber gut, was tut das zur Sache? Schön ist es da. Schön, sehr bürgerlich, sehr wohlhabend. Friedrich Merz kommt auch aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie. Sein Großvater war bei der SA, sein Vater in der CDU und Richter.
Ich finde gut, dass du bürgerlich, aus einer bürgerlichen Familie kommen heißt, erstmal der Vater war in der SA. Der Großvater war erstmal
in der SA. Es ist immer noch Deutschland hier.
Es ist immer noch Deutschland. Und er wächst in einer Welt auf, ach, das ist so eine Binse, die man immer mal wieder hört, aber von der man irgendwie sagen würde, da ist die Welt noch in Ordnung. Das klingt wie so ein Drogeriemarkt-Slogan oder wie so ein Manufaktum-Slogan. Aber das Sauerland, so wie Friedrich Merz ihn immer beschreibt, so wie wir es auch immer wieder gehört haben in dieser Recherche, wie Vera uns das auch erzählt hat, ist so ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung zu sein scheint. Was macht das denn so in Ordnung, Patrick?
Sauerland ist wirklich einer der wohlhabendsten Flecken der Welt. Deutschlands auf alle Fälle. Es gibt viele Hidden Champions, also Firmen, die so kleine Sachen herstellen, die man nicht unbedingt kennt, aber die auf der ganzen Welt vertrieben werden. Irgendwelche kleinen Muttern in irgendwelchen Maschinen oder so. Und dort wächst er auf, geringe Arbeitslosigkeit, sehr katholisch, sehr konservativ. Er hat drei Geschwister, Mutter ist zu Hause, Vater geht arbeiten im Gericht. Aber so ganz, ganz viel weiß man eigentlich auch gar nicht über die Jugend von Friedrich Merz.
Außer, dass er vielleicht ein kleiner Rebell gewesen ist, offenbar. Das haben wir auch herausgefunden. Hat er dem Tagesspiegel einmal erzählt, Anfang der 2000er. Hat eine kleine Kontroverse ausgelöst, dass er nämlich eine wilde Jugend gehabt haben soll. Dass er sich ständig mit Lehrern angelegt hat und mit Eltern. Dass er Motorrad fuhr und viel Alkohol getrunken hat. Das sind einfach Bilder, die kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf, Patrick. Aber das, das hätte ich gerne gesehen. So ein Live-Feed von Friedrich Merz mit seinem Anzug betrunken auf einem Motorrad, wie er Lehrer anpöbelt.
Er hat es auch jüngst doch mal gesagt bei Hotel Matze im Podcast, wie er damals aussah und sich verhalten hat.
Ich bin da so ein bisschen im Kielwasser mitgeschwommen.
Waren Sie so ein Hippie?
Nee, war ich eher nicht. Ich habe da Haare auch länger getragen.
Das habe ich gesehen.
Ja, aber ich sag mal, ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Bei uns hat auch Alkohol eine Rolle gespielt.
Die Kiffen damals auch eine Rolle?
Ja, aber ich habe es, wie gesagt, ein einziges Mal probiert. Ich fand es ganz schrecklich. Ich fand es ekelhaft. Aber ich habe im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis viele gehabt. Wir haben auch die ersten Rauschgifttoten an der Schule gehabt. Wir haben
Alkohol spielte auch eine Rolle. Ich möchte, dass das eine Formulierung ist, die in unserem Alltag auch eine Rolle spielt. Kerschrau, wie war dein Wochenende?
Alkohol spielte auch eine Rolle.
Also Friedrich Merz hatte auch längere Haare, wächst in den 60ern auf, 68er, die Rebellion an den Universitäten schlägt sich auch durch, auch im konservativen Sauerland an den Schulen. Das sagt er hier bei Hotel Matze, er hat es auch, du hast es erwähnt, im Tagesspiegel gesagt, in einem Interview. Da gibt es allerdings die Kontroverse, dass danach ein Leserbrief gab von einem alten Weggefährten aus dem Sauerland, der gesagt hat, Friedrich, so rebellisch warst du gar nicht. Und das führt dazu, dass Friedrich Merz sich in den nächsten Jahren sehr, sehr bedeckt hält, was sein Privatleben anbelangt und seine Jugend. Deswegen weiß man jetzt nicht so wahnsinnig viel über ihn. Aber das Sauerland, dieses sehr katholische, sehr wohlhabende, sehr konservative Fleckchen Erde, das hat auf jeden Fall irgendwie eine Rolle gespielt.
Ja, und er möchte dieses Fleckchen Erde, da wo die Welt noch in Ordnung ist, offenbar ein wenig repräsentieren in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben es gerade gehört, Merz ist geprägt durch die 90er Jahre. Und das sagt auch eine Frau, mit der du gesprochen hast, Patrick, mit Jutta Falke-Ischinger, eine Biografin von ihm.
Genau, sie hat dieses Buch geschrieben, völlig nichtssagendes Cover, denn der Umschlag ist schon ab. Aber es heißt Der Unbeugsame, gemeinsam geschrieben hat sie es mit Daniel Goffert. Und Jutta Falke-Ischinger ist aus der Familie Falke einer der vielbeschworenen Hidden Champions im Sauerland. Nämlich, die stellen diese Socken her. Kennst du vielleicht? Ich kann mir so teure Socken nicht leisten, aber...
Ich habe solche Socken.
Siehst du? Jutta Falke-Ischinger hat also das Buch oder eines der 5 Bücher, die es gerade gibt, über Friedrich Merz geschrieben. Sie kommt, wie er, auch aus dem Hochsauerland und findet, dass er vor allem ein ziemlich geradliniger Typ ist.
Wenn du den jetzt so erlebst, das ist eigentlich ein zugewandter, geradliniger Typ, beliebt bei seinen Freunden. Er ist natürlich ein bisschen geprägt durch die 90er Jahre und ist auch wertkonservativ, hat im Gegensatz zu den anderen Kanzlern der letzten Jahre, kommt aus einer ziemlich intakten Familienumgebung, Kinder.
Kinder hat er nämlich auch, 3 an der Zahl und 7 Enkel, sagt er auch in fast jedem Gespräch, glaube ich. Aber macht ja auch was mit einem, so eine, aus so einer großen Familie zu kommen. 3 Geschwister, selber viele Kinder, Enkel. Seine Frau Charlotte ist Richterin, auch im Sauerland. Und bei der Familie Merz, da besteht schon sowas wie eine traditionelle Rollenteilung. Seine Mutter war zu Hause, seine Frau arbeitet zwar, aber wie das zu Hause abgeht, das hat Jutta an einer Anekdote mir erzählt.
Wie das denn Weihnachten zugeht, dann sagt er, wir schmücken den Weihnachtsbaum gemeinsam und dann fragt man, was er denn macht und dann sagt er dann so, das Dekorative überlässt er seine Frau. Dann denke ich mir, da bleibt ja nicht viel übrig beim Schmücken. Das sind...
Also mir gibt das genau diese Vibes. Also eher ein Traditionalist ist der Friedrich Merz. Wunderschön. Ein bisschen wie das Sauerland, sagt er von sich selbst, ist auch immer noch sein Wahlkreis. Er fährt immer noch dahin zurück, zu seiner Familie, wo seine Frau auch immer noch arbeitet. Das ist, sagen auch viele, die ihn besser kennen, man muss das Sauerland kennen, um ihn zu verstehen. Die Riviera des Reviers, habe ich gelesen am Wochenende, ist das Sauerland.
Die Riviera des Reviers?
Ja, versteht keiner, aber ich finde, es klingt spitze.
Es klingt super. Das ist wie, wie hieß Erfurt nochmal? Harvard?
Harvard an der Gera.
Harvard an der Gera, da haben wir studiert, Patrick. Very proud.
Very proud.
Merz hat auch erzählt, was ihn eigentlich zur CDU natürlich gebracht hat. Sein Vater war auch schon da drin, aber er hatte mit seinem Vater als Jugendlicher offenbar eher ein schwieriges Verhältnis. Er geht in die CDU, Patrick, das wird dir besonders gefallen, aus Protest gegen Willy Brandt, der für die meisten ja damals ein richtiges Idol gewesen ist. Aber Merz mag ihn nicht. Achtung, warum? Der redet ihm zu langsam.
Stimmt, ich finde, Friedrich Merz hat da einen Punkt, weil Willy Brandt wird häufig als so ein ganz großer Rhetoriker beschrieben. Und wenn man sich mal zum Beispiel diese Rede anguckt von 69 mit mehr Demokratiewagen und so, ist mega lang, super langweilig, super meandernd. Ja. Will man wirklich nicht hören. Also da bin ich auf Friedrich Merz Seite.
Damals hätte man aber vielleicht schon einfach wie heute so die Podcasts quasi auf doppelter Geschwindigkeit hören müssen. Dann hätte auch Friedrich Merz vielleicht Willy Brandt ausgehalten. Aber er ist auch gegen die Ostverträge und die Entspannung mit der Sowjetunion und so weiter. Also er mag das alles nicht. Er war dagegen, dass die SPD da die Zweitstaatlichkeit von West- und Ostdeutschland festschreiben wollte. Später aber hat er da ein bisschen Rückzieher gemacht. Da hat er gesagt, dass die Politik von Brandt vielleicht doch nicht so schlecht war und was auch zur Wiedervereinigung getan hat. Er hat ihm aber trotzdem immer noch zu langsam gesprochen. Also ich glaube, das bleibt ihm hängen.
Und deswegen geht er also in die CDU, steigt ziemlich schnell auf, wird 1980 Chef oder Vorsitzender der Jungen Union in seinem Heimatort zunächst, geht dann zur Bundeswehr, studiert Jura in Bonn, lernt seine Frau Charlotte kennen, die ja auch Juristin ist. Und dann sehr schnell, 1980 wird er Vorsitzender, 1989 schon, also nur 9 Jahre später, wird er gewählt und zwar ins Europaparlament.
Ich möchte noch kurz dazu sagen zu seiner Frau Charlotte, Patrick, das fand ich sehr interessant. Er hat gesagt, dass in diesen 43 gemeinsamen Jahren sie sich vielleicht 5 Tage, höchstens 10, nicht gesprochen haben im Telefon. Bist du eigentlich so ein Telefonierer?
Ich bin schon ein Telefonierer. Telefonier schon.
Ich hasse Telefonieren. Ich hasse Telefonieren mit Inbrunst. Ich bin so nach einer Minute bin ich schon over eigentlich. Deswegen ist das auch schon hier eine richtige Zumutung hier gerade.
Und früher war Telefonieren auch noch teuer, muss man ja auch dazu sagen. Aber Geld war vielleicht nicht das größte Problem im Leben des Friedrich Merz. Friedrich Merz ist also im Europaparlament und dann sehr, sehr schnell gibt es eine neue Herausforderung, nämlich 1994. Es wird wieder gewählt in Deutschland. Es ist die Zeit, Helmut Kohl ist Kanzler, Deutschland seit 4 Jahren geeint. Und im Hochsauerlandkreis, da wo Friedrich Merz herkommt, da gibt es ein Bundestagsmandat zu vergeben, beziehungsweise ein Direktmandat. Und Friedrich Merz greift zu, obwohl manche sagen, Mensch, Friedrich, du bist doch gerade erst nach Europa gegangen, immer mal ruhig mit den jungen Pferden. Aber Friedrich Merz ist nicht ruhig mit den jungen Pferden, sondern tritt dort an und zieht 94 in den Bundestag ein, der damals noch in Bonn sitzt. Was ich mir auch, ich habe da ja schon gelebt, ich war da sehr klein noch, aber irgendwie schwer vorstellen kann. Es ist einfach ein anderes Land zu dieser Zeit.
In Bonn leben kann ich mir auch ganz, ganz schwer, ganz schwer vorstellen. Nicht mein Ding.
Und auch ein Land,
Merz jedenfalls,
ist erstmal wird, kann man sich schwer vorstellen.
Das stimmt. Er erlebt einen ziemlich schnellen Aufstieg. 1998, da wird Kohl abgewählt, Rot-Grün regiert. Und Merz wird tatsächlich Fraktionsvize. Und da hat ja auch Jutta dir was davon erzählt.
Ich hatte aber einen bestimmten Ruf. Ich hatte einen älteren Kollegen, der sehr viel über Europa geschrieben hat und sagte, Mensch, da kommt einer nach Berlin, das ist ein ungeheures Redetalent. Also ihm ging schon so eine Bugwelle voraus und man hatte ihn schon von Anfang an im Blick.
Und dieser Friedrich Merz spielt also in der neu geordneten CDU eine große Rolle, die jetzt ja seit 16 Jahren zum ersten Mal in der Opposition ist. Gerd Schröder ist damals Kanzler, Joschka Fischer Außenminister, Rot-Grün, ein ganz neuer Wind im neuen Deutschland. Mittlerweile, wir schreiben das Jahr 1998, ist die Bundesregierung auch in Berlin, also da, wo sie heute immer noch ist. Und es gibt eine weitere Person, die damals die politische Bühne betritt, schon eine Weile auch auf der politischen Bühne ist, aber jetzt eine größere, wichtige Rolle spielt. Und der Name dieser Person ist Angela Merkel.
Die Endgegnerin.
Die vielleicht wichtigste Frau, prägendste Frau im Leben von Friedrich Merz nach seiner Frau Charlotte. Nur eben ganz anders. Und am Anfang sind sie ein ganz gutes Duo eigentlich. Angela Merkel ist Generalsekretärin und er ist Fraktionsvorsitzender. Und Angela Merkel macht ihn damals auch zum Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Wirtschaft und Finanzen. Also da, wo er hingehört, ne? Er ist ja, denkt ja, er ist oder er verkauft sich auch als Wirtschaftsfachmann. Und so existieren die beiden ganz gut nebeneinander her, eigentlich ein paar Jahre.
Ja, also er Fraktionschef, sie Parteichefin. Das funktioniert so an dieser Art Doppelspitze. Und dann kommt die Gelegenheit, dass Rot-Grün abgewählt werden kann. Also Kanzler Schröder ist noch Kanzler und die Union muss sich für einen Kandidaten entscheiden. Und jetzt kommt ins Spiel einer meiner absoluten Lieblingsfiguren aus der CDU-Geschichte, Edmund Stoiber. Das ist der Mann, dem Angela Merkel den Vortritt lässt als Kanzlerkandidat. Und der Deal damals, den Merkel und Stoiber schließen, der geht folgendermaßen. Merkel lässt Stoiber 2002 den Vortritt als Kanzlerkandidat und nimmt ihm aber das Versprechen ab, dass sie Fraktionsvorsitzende wird, falls er verliert. Also, dass sie den Job bekommt, den Merz gerade hat.
Und das ist eigentlich eine ziemlich krasse Wette von Angela Merkel, muss man sagen. 2002 sind die Umfragen gar nicht so gut am Anfang für die SPD. Es sieht aus, als könnte es der Union gelingen, das Kanzleramt direkt wieder nach einer Legislatur zurückzuerobern von Gerhard Schröder. Dann passieren aber so Sachen wie die Oderflut damals zum Beispiel. Und Gerhard Schröder bleibt tatsächlich Kanzler. Stoiber gewinnt die Wahl nicht. Und Angela Merkel gewinnt quasi die Wette, die sie da eingegangen ist.
Und Merz, dieser krasse Politaufsteiger, scheitert quasi an Angela Merkel, an dem er noch häufiger scheitern wird, das werden wir gleich noch hören, an einer Frau aus dem Osten, die irgendwie angetreten ist, um auch gegen den Männerclub ein wenig zu kämpfen. Und diesen Schmerz, diesen Verlust wird er nie mehr vergessen. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass er eben an dieser Merkel scheitert. Da kommen wir gleich dazu.
Gerhard Schröder regiert also weiter. Angela Merkel ist jetzt Fraktionsvorsitzende. Sie hat im Geheimen geputscht gegen Friedrich Merz, der sich zurückziehen muss.
2009 dann ist dann die Zeit, wo Merz sich erstmal von der Bundespolitik verabschiedet und erstmal die Bühne verlässt und in die Wirtschaft geht. Das sind jetzt so, ich würde mal sagen, so ein bisschen die dunklen Jahre, Patrick. Gar nicht so ominös, aber das sind so ein bisschen so die Jahre, wo er erstmal einfach weg war und nicht so wirklich in den Nachrichten vertreten, auch nicht in den Talkshows. Der hat offenbar immer wieder über Politik auch gerne gesprochen, auch in seinem Umfeld, aber war halt nicht so wahnsinnig präsent. Er schreibt aber eben natürlich, weil er eben so ein Wirtschaftsmann ist, auch ein Buch zwischendurch, Mehr Kapitalismus wagen. Das ist 2008, also mitten da in der globalen Finanzkrise, bevor er dann quasi 2009 dann die politische Bühne verlässt.
Friedrich Merz verabschiedet sich also aus der Politik, war die letzten Jahre eh nicht mehr so wichtig, eher ein Hinterbänkler und ja, hat ein paar ganz spannende Aufsichtsratsposten, also ein, zwei davon würde ich auch nehmen, bin ich ehrlich. Zum Beispiel bei Borussia Dortmund war Aufsichtsrat von 2010 bis 2014.
Ist bestimmt ja, ist ein ganz ganze, Job. Eine ganze Reihe von Aufsichtsräten. Also ich sehe hier gerade Interzero, AXA Deutschland, Deutsche Börse, HSBC Trinkhaus und Burkhardt, BlackRock Deutschland, Flughafen Köln-Bonn, IVG.
Die Armin Laschet im Verwaltungs- zugebracht, ja.
Ja, im Verwaltungsrat von BASF Antwerpen, Stadler Rail, im Beirat von der Commerzbank, Robert Bosch, HSBC Trinkhaus Burkhardt. Also jede Menge zu tun zwischen 2005 und 2021.
Merz wird sehr, sehr reich. Bis zu 1 Million soll er pro Jahr verdient haben in dieser Zeit. So ganz genau, ehrlich gesagt, weiß man es aber nicht. Man weiß aber zum Beispiel aufgrund der Tatsache, wo er wann war, dass er zum Beispiel 2019, da saß er im Aufsichtsrat, glaube ich, von Stadler Rail, so eine schweizerische Firma, die Züge baut. Und die hat er an die Börse gebracht und alleine durch diesen Börsengang verdient er am ersten Tag 5 Millionen Euro. Nicht so schlecht.
Ja, was er auch nicht weiß, ist, wie viel 5 Millionen Euro eigentlich wert sind oder überhaupt wie viel Millionen wert sind, weil er hat sich zwischendurch vielleicht auch scherzhafterweise als jemand bezeichnet, der in der gehobenen Mittelschicht sitzt. Es ist eine sehr bequeme gehobene Mittelschicht, würde ich mal sagen. So hat er sich erstmal selber positioniert. Sein Privatflugzeug, von dem immer wieder die Rede gewesen ist in den letzten Jahren, hat er mittlerweile nicht mehr, aber hat er ja auch, wie wir es halt kennen aus der gehobenen Mittelschicht, Patrick.
Mit dem ist er gerne, fliegt auch heute noch gerne vom Sauerland nach Berlin, aber dann mietet er sich das. Friedrich Merz hat also eine ganze Menge zu tun. Privatflieger fliegen, Geld verdienen und in der Wirtschaft arbeiten, in ganz verschiedenen Aufsichtsräten. Er bleibt aber der Politik natürlich irgendwie immer verbunden. Er ist CDU-Mitglied, er hat auch noch Kontakte in die Politik, redet auch mit führenden PolitikerInnen innerhalb der CDU. Wird später Vorsitzender der Atlantikbrücke, also so einer NGO, eines Lobbyverbandes, der sich um die Beziehungen der USA mit Europa und Deutschland bemüht. Und was man weiß, ist auch, dass Friedrich Merz auch in seinen wirtschaftlichen Posten, die er jetzt hat, in Vorständen und Aufsichtsräten, immer gerne über Politik redet und über eine Person ganz besonders gerne. Du darfst dreimal raten, welches ist.
Puh, Angela Merkel.
Dann hat er ja ihre Politik so von der Seitenlinie verfolgt und nicht erst jetzt die Öffnung der Grenzen 2015, aber auch schon vorher hat Merz, er hat ja ab 2009 war er ja nicht mehr in der aktiven Politik, aber er hat nie aufgehört, auch auf irgendwelchen Gelegenheiten im Wahlkreis oder bei Banken, bei Firmen, er hat immer über Politik gesprochen, das war zum Beispiel auch während seiner Zeit in der Wirtschaft seine größte Kompetenz, dass er auch Kunden der Banken oder auch von BlackRock oder wo immer er war, er konnte immer eine gute Einschätzung der politischen Lage geben. Da war er stark. Und das war natürlich ganz oft intern, aber auch öffentlich gegen Angela Merkel gerichtet, weil ihm die Politik nicht passte.
Friedrich Merz erlebt also nur noch von der Seitenlinie die Politik, ist jetzt auch schon fast 10 Jahre raus. Wir sind so Ende der 10er Jahre ungefähr. Angela Merkel regiert das Land, hat sehr, sehr große Zustimmungswerte, aber seit 2015, seitdem sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, vor allem aus Syrien, erlebt sie sehr viel Gegenwind. Friedrich Merz ist nicht einverstanden mit ihrer Politik, keilt immer mal von der Seitenlinie dagegen, aber eigentlich ist auch ganz glücklich mit seinem Leben. Aber irgendwie schmerzt ihn dieser Kampf gegen Merkel, diese erste Niederlage von Merkel, du hast vorhin gesagt, es wird nicht die letzte bleiben, schmerzt ihn immer noch, aber er ist auch irgendwie vermutlich ganz zufrieden mit seiner Position am Seitenrand.
Und dann kündigt Merz in einer Bundespressekonferenz 2018 seine Rückkehr in die große Politik an. In der Ankündigung wurde dann allerdings witzigerweise sein Name falsch geschrieben, ist ja auch kompliziert.
Ja, vielen Dank, Herr Mainz. Meine Damen und Herren, Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E. Anders als in Ihrer Einladung, die Sie bekommen haben. Es ist in der Tat lange her, dass ich das letzte Mal bei Ihnen war. Die Ereignisse dieser Woche lösen etwas aus. Und Sie haben alle mitbekommen, dass ich gestern erklärt habe, dass ich mich für den Vorsitz der CDU Deutschlands.
Also Friedrich Merz, seit fast 10 Jahren nicht mehr in der Bundespolitik. Hätte man auch nicht mehr unbedingt mit gerechnet, wenn man nicht sehr politiknah war. Manche Verbündete haben es wohl geahnt, haben mit ihm gesprochen. Aber erst in dem Moment, als seine größte Widersacherin Angela Merkel ihren Rückzug ankündigt vom Parteivorsitz, kommt Friedrich Merz zurück mit diesem zugegebenermaßen ziemlich lustigen kleinen Auftritt vor der Bundespressekonferenz.
Aber man merkt auch, der Merz selbst merkt auch, dass er ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, weil die Partei ihn ja erst nicht unbedingt wiederhaben will. Für sie ist Friedrich Merz ja eigentlich fast schon zu konservativ. Also wird es erst noch Annegret Kramp-Karrenbauer, die gewinnt den Parteivorsitz. Das ist Merkels Favoritin. Das heißt, da hat Merkel es wieder geschafft, ihm irgendwie eine noch.
Das ist mindestens das zweite Mal, dass er
gegen mindestens das zweite quasi. Mal. Ihm eine mitzugeben. Merz ist da der Außenseiter gewesen und dieser Außenseiterstatus, der hilft ihm da auch nicht, sondern schadet ihm eher, weil er als zu harter Kritiker Merkels gilt. Da hört man, also da hat man natürlich wieder diese Verbitterung noch wieder immer noch mitgespürt von der ersten großen Niederlage. Er verliert also ein zweites Mal auf einem Parteitag und dann gegen Armin Laschet.
Auch ein Verbündeter von Angela Merkel ist also quasi die dritte Niederlage gegen Angela Merkel und ihr Netzwerk, und er hat sich da offensichtlich verschätzt, macht aber weiter. Und was wir da aber auch lernen über Friedrich Merz in diesen Wahlkämpfen ist, dass er sich das ein oder andere Mal vergaloppiert.
Hätten Sie Vorbehalte, wenn heute ein schwuler Bundeskanzler würde?
Nein.
Wäre für Sie völlig normal?
Also ich sage mal so, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion.
Es erzählt also auch eine ganze Menge über diesen Friedrich Merz, der irgendwie Homosexualität jetzt okay findet, also auch sich gewissermaßen liberalisiert hat, aber zugleich das eben auch mit irgendwas mit Kindern in Berührung bringt und damit natürlich sehr, sehr viele Leute gegen sich aufbringt und auch zeigt, dass er vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Wie dem auch sei, er gewinnt, das dritte Mal gewinnt er die Wahl. Es ist auch eine Abstimmung an der Basis, anders als die beiden Male zuvor. Und diesmal bringt Angela Merkel wieder einen Kandidaten gegen ihn in Stellung, aber die Basis entscheidet sich für Friedrich Merz und jetzt ist er tatsächlich Anfang des Jahrzehnts tatsächlich Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, wie Friedrich Merz gerne sagt.
Ich möchte noch mal kurz noch mal darauf hinweisen, dass Angela Merkel, da haben wir ja alle sehr heiß drauf gewartet, auf dieses Buch, auf diese Autobiografie. Und sie alle haben geguckt, so welche Namen werden da erwähnt, worüber wird da gesprochen. Und ich fand, sie hat da erstaunlich offen über Friedrich Merz geredet und auch irgendwie so einen empathischen Zugang zu ihm gefunden, auf eine seltsame Angela Merkelsche Art und Weise. Denn sie erzählt in diesem Buch eben auch von dieser Kränkung, die wir gerade immer wieder wiederholt haben, von dieser verbitterten Kränkung fast schon bei Friedrich Merz. Sie schreibt, Friedrich Merz war tief getroffen, als sie ihn eröffnete, dass ich an seiner Stelle Fraktionsvorsitzende werden wollte. Er war und ist ein brillanter Redner. Es hatte mir gefallen, dass auch er machtbewusst war. Aber es gab ein Problem, und zwar von Beginn an, wir wollten beide Chefs werden. Und es ist natürlich erstaunlich, dass als die eine Person quasi dann gewinnt, sagt, ich bin jetzt Chef, Merz sagt, da ich nicht Chef sein kann, gehe ich jetzt erstmal raus und warte quasi meine Zeit ab, wie so im Gefängnis, bis du weg bist. Und dann komme ich zurück und möchte halt wieder Chef werden, also wie selbstverständlich. Und dass sie das so offen und so klar irgendwie aussprechen, sagt, naja, klar, wir waren beide machtbewusst und er hat halt verloren. So, und das ist, fand ich schon sehr bemerkenswert.
Und erst als Merkel weg kann er wieder nach dem Vorsitz greifen und hält dann ja sehr lange durch. Er verliert die Wahl zweimal zum Vorsitzenden, versucht es aber ein drittes Mal und dann krempelt er die CDU auch ziemlich auf rechts, könnte man sagen, oder krempelt sie um und verschleißt Generalsekretäre, viele in seinem Stab. Zwischenzeitlich ist die Stimmung im Konrad-Adenauer-Haus sehr, sehr schlecht. Es gibt die Anekdote, dass gerade die Ostministerpräsidenten Kretschmann und andere sich wie so Abteilungsleiter fühlen in den Runden in der Partei, weil Friedrich Merz sie behandelt wie Abteilungsleiter, weil er ist ja der Oberchef und die anderen sind halt nur so Abteilungsleiter und die das nicht so gut finden. Also er verkretzt auch viele Leute intern. Am Ende aber, wir sind in der Jetztzeit angekommen, ist er der Kanzlerkandidat der Union. Wir schreiben das Jahr 2025 und die Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler wird, ist sehr, sehr groß.
Also Friedrich Merz hat, glaube ich, schon den Eindruck, dass es seine historische Mission vielleicht ist, doch irgendwie den Fortbestand der CDU als Volkspartei zu sichern. Ja? Also da fühlt er sich, glaube ich, er hat das Gefühl, er hat eine Mission, ja, und will damit nicht gerade das Abendland retten, aber sicherlich den Fortbestand der CDU. Ja.
Sagt Jutta, die Biografin von Friedrich Merz. Und that's fair enough. Klar, er ist Vorsitzender der CDU. Was mehr soll er wollen, als die CDU zu retten? Und er kommt halt von der Analyse zu sagen, naja, Angela Merkel, die hat es offenbar nicht vermocht, denn in der gesamten Ägide von Angela Merkel, also in ihrer gesamten Regierungszeit, in ihrer gesamten Zeit als Vorsitzende, ist die AfD ja überhaupt erst aufgekommen und stark geworden von einer Partei, die es gar nicht gibt, die sich dann erst Anfang des letzten Jahrzehnts gründet und die heute bei 25% oder 21% in den Umfragen steht, in einigen Landesteilen ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt. Irgendwas ist da ja schiefgelaufen und irgendwas müssen wir offensichtlich auch wir falsch gemacht haben. Das sagt ja Friedrich Merz immer wieder. Das scheint ihn also wirklich zu umtreiben und anzutreiben. Und wenn ich eines verstanden habe, auch aus dem Gespräch mit Jutta, ist, Friedrich Merz versteht sich selbst als hochanständigen Typen und möchte irgendwie Loyalität und Anstand, das ist ihm wichtig. Und er findet die AfD einfach unanständig. Und ich habe schon das Empfinden, dass man ihm glauben kann, dass er die AfD unanständig findet und irgendwie unrichtig. Merz sagt letzten Mittwoch im Bundestag in seiner Rede, die AfD will uns vernichten. Es gibt keine tieferen Gräben als zwischen uns und dieser Partei. Und was man aber in dem Ton auch hört, ist, wie die anderen Parteien lachen. Also SPD, Grüne und Linkspartei lachen herzlich, als er das sagt. Und ich glaube, sie lachen zu Unrecht, weil Friedrich Merz recht hat. Die AfD will die CDU vernichten. Das ist ihr nächster politischer Gegner. Der Weg zur Macht wird verstellt durch die CDU. Und deshalb hat die AfD ein großes Interesse daran, die CDU immer wieder in eine strategische Lage zu bringen, wo sie schlecht aussieht, wo sie falsche Entscheidungen trifft, wo sie Räume eröffnet für die AfD, sich weiter zu radikalisieren. Und Friedrich Merz, das muss man ihm, glaube ich, wirklich glauben, hat ein ureigenes Interesse daran, die AfD irgendwie klein zu halten und klein zu machen. Und ihn ärgert das, dass ihm das in den letzten Jahren noch nicht richtig gelungen ist.
Ich glaube ihm das auch. Also ich glaube, ich kaufe ihm das sofort ab, wenn er sagt, das sind Rassisten, das sind Rechtsradikale, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ich habe auch vielleicht ein größeres Vertrauen als gerade in der Gesamtgesellschaft, dass Friedrich Merz eben nicht mit der AfD koalieren wird, nur um an die Machtposition zu kommen. Aber wissen tun wir es nicht. Aber das Problem ist ja auch, Patrick, du hast auch gesagt, so ein bisschen andeuten lassen, er ist sich manchmal selbst so ein bisschen im Weg. Also er hat zum einen diese historische Mission, die er da sieht und er sieht sich da irgendwie als Brandmauer zur Mitte fast schon von rechts und versucht da irgendwie die AfD fernzuhalten. Er hat ja auch immer wieder gesagt, er versucht jetzt gerade irgendwie eine Mitte zu finden, mit Stimmen der Mitte irgendwie irgendwelche Sachen durch den Bundestag zu bringen. Aber was ihm immer wieder passiert ist, dass er sich, weiß nicht, wie man das vorsichtig formuliert.
Aber ich weiß, wie man es formuliert. Immer
das ist sie nämlich. Die Stromberghaftigkeit von Friedrich Merz. Das ist einfach eine Kunst, dass er es immer wieder schafft, mit so kleinen Gaffes, also sowas, das, was eigentlich in den USA so Joe Biden wäre, mit so kleinen Versprechern, mit so Momenten, wo er sich nicht ganz unter Kontrolle hat, wo er sehr impulsiv ist, vielleicht auch emotional ist, ehrlicherweise, zu emotional und aus dieser Emotionalität heraus auch agiert. Und zwar in Momenten, wo ich ihn das auch abkaufe, jetzt wie kürzlich nach Aschaffenburg, wo er offensichtlich sehr emotional gewesen ist. Wir haben es vorhin gehört, als jemand, der selber irgendwie Kinder hat und Großvater ist, war er wahnsinnig empört über diesen Tod, über diesen Mord eines jungen Mädchens und hat eine Nacht drüber geschlafen und ist aber genauso empört, genauso wütend rausgekommen, was vielleicht nicht der klügste, strategisch, taktierend klügste Schachzug gewesen ist. Und diese Versprecher ist fast schon ein bisschen zu sanft ausgedrückt. Es gibt manchmal Versprecher, manchmal einfach wirklich emotionale Entgleisungen. Das passiert Friedrich Merz relativ oft und hat, glaube ich, Serafin einen kleinen Mitschnitt zusammengebastelt.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
Gibt es eigentlich ein Gericht, was du am besten für deine Familie kochen kannst?
Wenn mich meine Frau mal kochen lässt, dann würde ich immer bevorzugen Spaghetti Frutti di Mare.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine.
Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an.
Kommen Sie rein, mit uns geht's aufwärts, Frau Lemke.
Ja, deshalb haben Sie jetzt mich dabei.
Ja, absolut.
Das aufschaffen.
Das macht den Aufzug etwas schwerer.
Okay, das ist Stromberg wirklich eine ganze Ecke, muss man sagen. Friedrich Merz bringt sich damit immer wieder in eine Lage, in der er selber wahrscheinlich nicht so richtig weiß, wie er da rein und vor allem wie er wieder rauskommt. Zum Beispiel dieses Argument des Sozialtourismus aus und in die Ukraine. Friedrich Merz, der als großer Unterstützer der Ukraine gilt, nach Kiew häufig gefahren ist, ohne Not, macht hier einen Diskurs auf, den er nicht mehr einfangen kann, macht ein Argument auf, das sich in den nächsten Tagen, nachdem er das gesagt hat, auch nicht so richtig erhärten lässt. Er muss dann irgendwie wieder so zurückrudern. Und der politische Flurschaden ist nicht ganz unerheblich. Und er hat seinem eigenen Anliegen damit mit seiner Strombeckhaftigkeit quasi geschadet. Und ein bisschen so ist mein Eindruck, war es auch in den letzten Wochen mit der Brandmauer. Er hat ein Kalkül gehabt, er hatte das politische Momentum, er hat extrem emotional reagiert und hat nicht so richtig antizipiert, was die Folgen sind und wie groß die Gegenwehr vielleicht auch ist und wie groß der Schaden ist und wie groß vor allem die Freude auf Seiten der AfD ist. Es gibt ja diese Szene am Mittwoch, alle sitzen ganz, also alle Fraktionen sitzen sehr betröppelt im Bundestag, nachdem die CDU ihren Antrag gewinnt mit Stimmen der AfD. Und bei der AfD bricht offener Jubel aus. Sie umarmen sich, feiern. Und wenn man sich anschaut, wie die AfD über die CDU spricht, ist das auch gar nicht so verwunderlich.
Der europäische Vergleich zeigt, dass die politische Rechte nur dann zum Erfolg kommt, wenn die Christdemokraten verschwinden. Von daher setze ich nicht auf die CDU, ich setze auf die Implosion der CDU.
Also die Zerstörung der CDU ist jetzt
genau, hier. Letztlich in zwei Teile. In einen Teil, der rechtsoffen ist und eben in einen Teil, der am Ende eine Art grüne 2.0 ist. Insofern bleibt die CDU der strategische Hauptgegner und es wird eine neue, nicht von den Grünen dominierte Politik in Deutschland nur geben, wenn die CDU in ihrer heutigen Form verschwindet.
Das sagt Maximilian Krah damals als Spitzenkandidat der AfD fürs Europaparlament. Und das ist die offizielle Linie eigentlich, strategische Linie auch der AfD. Also Merz hat allen Grund, gegen diese AfD zu kämpfen. Und umso mehr trifft ihn vielleicht auch, was vergangene Woche passiert ist. Und ich finde, umso mehr sollte uns vielleicht auch treffen, was letzte Woche passiert ist. Nämlich nicht mit sozusagen einer gewissen Häme, die ich auch häufig irgendwie heraushöre, zu sagen, ah, guck mal, wie blöd die CDU ist. Weil letztlich, auch wenn das Sozialdemokraten, Linke und Grüne vielleicht nicht so gerne hören, die wirkliche Brandmauer ist die CDU. Wenn die CDU fällt, wenn die CDU mit der AfD zusammenarbeitet, wenn die CDU sich selbst radikalisiert, dann hat die AfD freie Bahn. Und deshalb müssen alle ganz unabhängig davon, wie sie die CDU finden und die Politik der CDU finden, beten dafür oder nicht beten in meinem Falle oder in dem Falle, wenn man nicht an Gott glaubt, müssen hoffen und Daumen drücken und auch dafür kämpfen, dass die CDU die Brandmauer hält. Das ist für alle wichtig.
Ich finde, es war gar nicht so eine Häme. Ich habe das Gefühl, viele haben genau das auch verstanden und sind deswegen auch auf die Straße gegangen, weil sie ganz genau wissen, dass an der CDU wahnsinnig viel hängt, dass er da diese Macht hat, da etwas zu tun, was nicht mehr reparierbar ist oder etwas vielleicht auch getan zu haben, was nicht mehr reparierbar ist. Ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, für mich ist das so ein bisschen, wir verlieren das ein bisschen aus den Augen, weil wir uns sehr viel streiten in so einer Demokratie. Das ist ja auch okay. Ich finde, für mich ist das so ein bisschen ein Maßstab von einer guten Demokratie ist, es kann sein, dass ich für eine Partei bin und wenn die Partei verliert, dass ich dann keine Angst davor haben muss, was wohl sein wird. Das ist für mich ein Zeichen einer gesunden Demokratie. Dann habe ich halt für eine andere Partei gewählt, aber die andere hat gewonnen. Und deswegen wünsche ich natürlich auch der CDU Erfolg. Also ich wünsche auch Friedrich Merz Erfolg. Also das ist ja nicht so ein Ding von, ich möchte da irgendwie, dass die alle irgendwie scheitern, weil an denen hängt halt so wahnsinnig viel. Und deswegen ist es schon krass, wie naiv sich Friedrich Merz in der Situation da verkalkuliert hat. Also so naiv, dass er in seinem Antrag da vom Bundestag, dass die CDU dachte, es reicht aus, in einem Antrag, in irgendeinem Nebensatz, die AfD noch beiläufig zu dissen, um zu glauben, dass die AfD dann nicht mit ihnen abstimmt. Das ist strategisch einfach so simpel und kurz gedacht, wo ich denke, ihr hört doch auch, was Maximilian Krah im Fernsehen so von sich gibt. Also den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, das ist ja nicht irgendwie aus irgendeinem Telegram-Kanal, irgendeine Geheimaufnahme, die wir ausgegraben haben. Der sagt das ja offen einfach in den Fernseher rein. Das heißt, es ist ja ganz klar, was da, wo das strategisch hingeht. Und ich verstehe dann nicht, wie jemand wie Friedrich Merz, der seit Jahrzehnten in der Politik ist, zwar nicht immer sehr erfolgreich, wir haben es gehört, oft von Angela Merkel austaktiert, aber dass so jemand da nicht erkennt, was da passieren könnte. So. Und jetzt muss eigentlich etwas passieren, Patrick, was eigentlich so gut wie nie passiert in der Politik. Nämlich da muss jetzt jemand sich hinstellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Lass uns doch mal zusammen jetzt drüber nachdenken, wie wir das Schiff wieder drehen und wenden. So. Das ist jetzt so der Moment, wo Friedrich Merz zum Beispiel Größe zeigen könnte. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe in den letzten Tagen, wie er sich da auf Wahlkampfveranstaltungen wieder verhält und wie er da spricht, wie Christian Lindner sich auch verhält, so der andere, der da mit abgestimmt hat, habe ich da nicht das Gefühl, dass da sehr besonnen irgendwie drauf reagiert wird, auf das, was da gerade vorgefallen ist. Und diese Verantwortung, die sie auch haben, so als wie du gerade genannt hast, die letzte Brandmauer, dass sie das tatsächlich auch ernst nehmen. So. Und das bedrückt mich schon wiederum.
Also ich möchte ungern in Friedrich Merz Haut stecken, weil ich nicht so genau wüsste, ob es ein so schlauer Move ist, das wieder zurückzunehmen. Also Demokrat. Weil ich glaube ihm, wie wir jetzt schon vielfach gesagt haben, wir glauben ihm das ja beide und ich glaube, die meisten glauben ihm das, dass er wirklich, wirklich versucht, die AfD klein zu halten. Aber dass das strategische Dilemma, das da aufzulösen ist, gar nicht so einfach ist. Nämlich sich abzugrenzen davon, gleichzeitig natürlich die politischen Themen auch irgendwie zu bearbeiten, die AfD bearbeitet. Das heißt auch irgendwie über Migration zu sprechen, aber nicht zu viel. Es ist ja eigentlich, soweit ich das auch in Vorbereitung für diese Folge studiert habe, eigentlich gibt es sozusagen ganz wenig Hinweise dafür, dass man sozusagen Themen von anderen klauen kann. Es ist, man kann, wenn die CDU jetzt Klimapolitik macht, ganz prominent, dann würde man sagen, ja, okay, dann wähle ich halt lieber die Grünen. Jetzt, wo sie sozusagen sehr stark auf Migration gehen, sagen die Leute, denen das Thema sehr, sehr wichtig ist und die eine sehr restriktive, vielleicht sogar Abschottungspolitik bevorzugen, sagen dann lieber, ach, wähle ich mal die AfD. Man nennt das Topic Ownership, ist ein Fachwort, habe ich gelernt. Wenn dir das gehört und ich deine Themen einfach nehme, dann sagen die Leute, ach nee, dann nehme ich lieber das Original. Das ist ein Argument, das häufig vorgebracht wird, aber das tatsächlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Beweise für sich hat. Ne? Sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen, die das in vielen, vielen Ländern gezeigt haben. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich wäre wirklich ungern Friedrich Merz. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz unangenehme Lage. Auch wenn man sich international anschaut, wo konservative Parteien heute stehen. Wir haben im Grunde keine konservative Partei mehr in den USA. Die Republican Party ist im Grunde erodiert, ist eine Trump-Partei, eine MAGA-Partei. Die Tories in Großbritannien haben sich so stark radikalisiert und sind zur Brexit-Partei geworden, bis sie alle Wahlen verloren haben und nicht mehr so richtig unterscheidbar waren von dem rechten Rand, bis sie sich dann von Boris Johnson getrennt haben. In Ungarn ist Orban eigentlich Vorsitzender einer vormals konservativen Partei, die jetzt irgendwie Russland treu versucht, die EU zu spalten. Es gibt in Italien, in Frankreich keine konservative Partei mehr. Die CDU, das hört man vielleicht nicht so gerne, aber die CDU ist ein echtes Juwel, muss man sagen, von dem man froh sein kann, dass es sie in Deutschland in der Form noch gibt und man ihr irgendwie Gesundheit wünschen muss. Aber eben eine CDU, die irgendwie anständig ist und tatsächlich irgendwie die Brandmauer offen lässt, stehen lässt.
Ja, und deswegen finde ich, anders als du es gerade ausgedrückt hast, finde ich es überhaupt nicht kompliziert. Und ich finde so, also wenn ich in seiner Haut stecken würde, es gibt ja eine Maxime, nach der er eigentlich handeln muss. Ich finde es wirklich nicht kompliziert. Er verspricht etwas und dann muss er einfach Wort halten. Punkt. Also er hat vor Monaten, nicht allzu lange Zeit, vom Bundestag was gesagt, womit sich alle demokratischen Parteien einig gewesen sind. Und es ist dann nicht so kompliziert, nämlich zu sagen, naja, wir werden nicht, auch nicht zufällig mit einer AfD-Mehrheit irgendetwas durch den Bundestag bringen. Und dann steht er da, sehenden Auges läuft er da rein, in eine Falle. Das ist ja auch bezeichnend, weil die andere Seite der Geschichte, Patrick, von der du vorhin erzählt hast, mit den feigsten AfD-Gesichtern, nachdem sie die Abstimmung gewonnen haben, ist, dass die CDU nicht applaudiert hat. Die saß bedröppelt da, genauso, obwohl die ja das Ding da überhaupt erst im Bundestag da reingestellt haben. Die haben sich nicht die Hände geschüttelt, die haben nicht applaudiert, die haben sich nicht umarmt, die haben genau für den Moment quasi haben im Grunde genommen getrauert, weil sie auch gesehen haben, wir haben uns da irgendwie ein bisschen verlaufen. Dass die AfD die einzige Partei war, die den Antrag nicht mal reingelegt hat, die da applaudiert hat, ist, finde ich bezeichnend. Das ist fast schon tragisch und ich hoffe nicht, dass das in dieser selbstzerstörerischen Art so weitergeht in diesem Wahlkampf.
Vielleicht abschließend noch ein Aspekt, der, da bin ich tatsächlich bei dir, mich daran sehr ärgert, ist, dass Friedrich Merz, der ja, wie wir ungefähr 12-mal gesagt haben in diesem Podcast, der aus dem Sauerland kommt, glaube ich, eine Sache nicht sieht, nämlich in welche strategische Not er den Osten bringt. Denn in Ostdeutschland haben wir eigentlich eine Lage, die der in Österreich nicht so unähnlich ist. Wir haben in der letzten Folge Neuss über Österreich gesprochen und manche sagen jetzt, Deutschland droht für Österreich zu werden. Und was das genau bedeuten könnte, wie Österreich nämlich ist und wie es dazu kam, das könnt ihr in einer anderen Folge Neuss hören. Aber wir haben in Ostdeutschland ja eine Situation, wo die AfD sehr, sehr stark ist. Fast ein Drittel in den Umfragen wie in Mecklenburg-Vorpommern oder schon gewählt wie in Brandenburg, Sachsen oder Thüringen. Wo es aber auch vor allem nicht nur eine starke AfD gibt, sondern vor allem ein starkes rechtsextremes Vorfeld inklusive Gewalttäter auf der Straße. Wo die anderen demokratischen Parteien so klein sind, dass sie in so absurden Vielfachbündnissen regieren müssen. Und die Enttäuschung über die CDU immer größer wird und der Raum für die AfD, sich immer weiter zu radikalisieren, immer größer wird. Und was machen die eigentlich? Die sind arithmetisch fast gezwungen, mit der CDU, mit der AfD zusammenzuarbeiten, die CDU. Und dadurch, dass Merz jetzt diese Flanke offen gemacht hat, ist es für die natürlich mega schwer, auf der Straße zu argumentieren, na, wir machen es, wir arbeiten aber nicht mit der AfD zusammen. Und das Endgame der AfD ist ja nicht diese Bundestagswahl, nicht dieses Jahr 2025, sondern 2029. Auch das sagen sie ganz offen. Und eine CDU, die mal gegen europäisches Recht verstößt, die mal die Flanke offen lässt und mal nicht, die unentschieden ist, die so ein bisschen Stromberg-mäßig ist, die ist ein sehr, sehr leichter Gegner für die AfD 2029. Und das ist letztlich das Endgame der AfD.
Ja. Und ich möchte noch, weil wir eingangs ja gesagt haben, womit wollen wir uns eigentlich diese Episode überhaupt beschäftigen? Wir haben die Frage gestellt, eben, woran Friedrich Merz eigentlich glaubt. Und ich finde, da ist, glaube ich, das größere Problem, das Metaproblem, was da drüber liegt, dass ich, also auch jetzt hier in dieser Vorarbeit, in dieser Recherche zu dieser Episode, in den ganzen Texten, die wir dazu gelesen haben, ich weiß immer noch nicht, woran Friedrich Merz eigentlich so richtig glaubt. Weil ich habe mir das Gefühl, dass er visionär gerade nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Ich habe irgendwo da ganz schönen Begriff gelesen, visionäres Vakuum. Jetzt nicht unbedingt auf Friedrich Merz gedreht, aber Ich finde, das ist so eine Art visionäres Vakuum. Ich weiß nicht, was für ein Deutschland er sich wünscht. Was will er eigentlich von diesem Land? Warum will er eigentlich unbedingt Bundeskanzler werden, außer Chef sein? Friedrich Merz kann gerade wirklich die einfachste und am häufigsten gestellte Bewerbungsfrage der Welt nicht gut beantworten, nämlich, wo siehst du Deutschland in 10, 15, 20 Jahren? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Friedrich Merz Deutschland in 10, 15, 20 Jahren sieht. Würde er so eine Vision mit sich in seinem Herzen herumtragen in einem Bundestag, dann wäre dieser Fehler überhaupt nicht passiert. Weil das nämlich so ein kurz gedachter Fehler ist. Das ist so ein Fehler, der irgendwie, weil es impulsiv ist, weil es irgendwie schnell geht, irgendwie passiert. Aber dem würde jemand, der so eine große Idee eben davon hat, eben irgendwie nicht passieren. Und dann ist er quasi, jagt er so ein bisschen so diesem Wahlkampf-Zeitgeist hinterher, wie so ein Fähnchen im Wind, und regiert auf schnell, impulsiv, emotional und eben nicht strategisch klug oder taktisch ausgeklügelt. Und so passieren dann eben Situationen wie jetzt kürzlich im Bundestag, völlig ohne Not, aber dafür eben mit sehr viel Eifer.
Ich glaube, es kommt noch was anderes hinzu. Zwei Seiten des Friedrich Merz, die wir heute in dieser Neues-Folge kennengelernt haben. Nämlich auf der einen Seite jemand, der sehr konservativ ist, der zwar den Weihnachtsbaum mit seiner Familie schmückt, aber das Dekorative lieber seiner Frau überlässt. Und auf der anderen Seite jemand, der ja wirtschaftlich sehr, sehr liberal ist, der aus Umständen kommt, in dem er sehr, sehr viel Geld mit Unternehmen verdient hat, die einen sehr kapitalgetriebenen, gewinnorientierten Kapitalismus, für einen sehr gewinnorientierten Kapitalismus stehen. Und dass das ja zwei Dinge sind, die sich in konservativen Parteien überall auf der Welt häufig treffen, die aber ja nicht unbedingt zusammengehören. Ein Liberalismus, der für massive Umwälzungen sorgt, für massive Ungleichheit, für auch für Ungerechtigkeiten. Und ein Konservatismus, der ja eigentlich was bewahren will, die sind ja nicht notwendig irgendwie gute Eheleute. Und bei Friedrich Merz trifft sich aber beides, eben weil er auch für dieses Politikmodell auch der 90er Jahre irgendwie und der Nullerjahre steht. Und ich glaube, auch diese Unentschiedenheit zeigt sich bei Friedrich Merz in diesem Wahlkampf, weil er ja auf der einen Seite immer von Disruption spricht und auf der anderen Seite von konservativen Werten. Und Leute auf der einen Seite ja auch irgendwie Disruption wollen, aber irgendwie auch in Ruhe gelassen werden von den allzu großen Veränderungen. Und ich finde, auch diese Unentschiedenheit zeigt sich irgendwie in ihm. Und die Unfähigkeit, sozusagen Antworten zu geben auf die sozialen Schieflagen in diesem Land. Denn Migration, die Lösung der Migrationsfrage alleine wird es wahrscheinlich nicht sein.
Das denke ich allerdings auch. Ich meine, was ich mir auch wünschen würde, was ich mir von Friedrich Merz wünschen würde, für ihn wünschen würde, wir haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, dass Merz ja eigentlich, also wir haben jetzt diese Stromberg-Musik die ganze Zeit eingespielt, weil er erinnert uns einfach maximal an Bernd Stromberg. Einfach in seinen kleinen Fehltritten. Das ist einfach irgendwie witzig, aber irgendwie auch endearing. Also ich finde es ja auch irgendwo auch charming.
Was heißt
irgendwie.
Das?
Irgendwie das, naja, es ist ja auch ein bisschen charmant. Auch so ein bisschen so in seiner Naivität manchmal. Also Stromberg zum Beispiel, die Figur ist ja keine, die so böse ist.
Man mag den. Erzählt oft.
Ja. Der hat sich einfach nicht im Griff. So. Also der weiß einfach, der wählt einfach nicht die richtigen Worte und in sozialen Situationen kommt er irgendwie so ein bisschen nicht klar. Und ich finde, da steckt so ein bisschen so die Tragik.
Vielleicht sitzt er wie Bernd Stromberg am Ende des Tages immer ganz alleine in seinem Büro im Konrad-Adenauer-Haus. Wir werden es nicht mit Bestimmtheit erfahren. Aber Friedrich Merz hat einiges von Bernd Stromberg. Das ist schade, weil wir brauchen einen wie ihn eigentlich. Vielleicht, vor allem brauchen wir irgendwie die CDU. Das war Neues zu der Frage, was glaubt eigentlich Friedrich Merz?
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich lese jetzt mal ganz schnell unsere Credits vor. Wer ist eigentlich mit? Wer hat eigentlich mitgemacht?
Neues.
Also, Patrick und ich haben das Ding gerade gesprochen. Serafin Dinge ist unser Producer und macht die Redaktion. Unterstützung in dieser Episode haben wir bekommen von Vera Weidenbach. Vielen Dank, Vera. Redaktionsassistenz Talita Salis. Social Media Insa Grüning. Musik von Benjamin Drees. Mastering von unserem heißgeliebten Yannick Werner. Schnitt Simon Zanger. Cover von Max Kuwerts. RAM. Und die ausführenden Produzenten, das sind Patrick und ich. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis bald. Folgt uns auf Instagram. Tschüss.
Abonniert unseren so? Newsletter. Ja, Instagram. Newsletter abonnieren. Lasst ein Like und ein Kommi da.